wovon auch immer du gerade zuschaust. Und natürlich nochmal ein riesen Dankeschön für die Einladung auch an Leo und Susanna Bigger, die Leiter dieser wunderbaren Kirche. Es ist so schön, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Hey, und ich habe direkt eine Frage nach Hause, genauso wie hier im Saal. Wer von euch hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Okay, ja, es ist schon okay, du darfst die Hand ruhig heben. Ein paar haben gezögert. Okay, wer hat schon mal eine Sternschnuppe gesehen? Also ich meine jetzt nicht im Katalog oder irgendwo auf YouTube, sondern ich meine so real life, ja, also analog. Ja. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe ganz viele Jahre keine Sternschnuppen gesehen. Und ich habe dieses Thema gehasst, weil jeder hat von Sternschnuppen geredet und ich kam mir immer ein bisschen blöd vor. Ja. Und das ist nicht, weil ich irgendwie total zivilisationskrank aufgewachsen bin, sondern ich habe viel Zeit in der Natur verbracht, meinen Sommer auf Camps verbracht. Immer wieder haben Leute am Morgen geschwärmt auf dem Campingplatz. Oh, heute Nacht war wunderschöne Sternenhimmel und ich habe 3 Sternschnuppen gesehen. Und jedes Mal stand ich da und kam mir so blöd vor, weil ich habe noch nie eine gesehen. Und ich kam an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich glaube, es gibt gar keine Sternschnuppen. Ja, das ist ein Mythos. Das ist so Menschen mit ein bisschen zu viel Fantasie. Ja, wenn der Sommer ein bisschen zu heiß ist und ein bisschen zu wenig getrunken, dann sieht jeder irgendwann komische Sachen am Himmel. Bis ich etwa mit 14 hier in der Schweiz Urlaub gemacht habe bei meinen wunderbaren Verwandten und mein Onkel die Zeitung las, damals noch analog, und plötzlich die Zeitung zur Seite legt und sagte, Jungs, heute schlaft ihr draußen. Und ich dachte kurz, oh Mann, was habe ich verbrochen, dass ich hier outgesourced werde? Aber er hat uns dann erklärt, es ist wieder mal Mitte August, die Zeit der Perseiden, also ein Meteorenstrom, der in diesen Tagen am allernächsten an der Erde vorbeirast. Mit anderen Worten, heute Nacht habt ihr die Chance, Sternschnuppen zu sehen. Also haben wir unsere Matratzen geschnappt, haben draußen geschlafen, auf dem Hof in der Nähe von Wiesendang und haben an den Himmel geschaut, okay? Und wieder passierte das Gleiche. Es wurde dunkler und dunkler und es ging nicht lange und meine Cousins haben bereits die ersten Sternschnuppen gesehen, nur ich nicht. Und ich war richtig enttäuscht. Aber irgendwann, nachdem ich lange gewartet habe, kam der Moment, wo plötzlich die erste Sternschnuppe zu sehen war. Und ich hatte Gänsehaut. Und jetzt passierte Folgendes. Wenn du die erste Sternschnuppe mal gesehen hast, ist es viel einfacher, die zweite und die dritte und die vierte zu sehen. Mit anderen Worten, in dieser Nacht, es war ein Traum, klarer Himmel, habe ich 48 Sternschnuppen gesehen. Habe ich nie wieder geschafft. Es war ein absoluter Traum. Und ich glaube, wenn es darum geht, Gott in unserem Alltag wahrzunehmen, Gottes Handeln in unserem Alltag zu spüren, wahrzunehmen, dann ist es ähnlich wie mit so einer Sternschnuppe. Es braucht ein bisschen Übung. Und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier reinschaust und reingestolpert bist auf YouTube oder hier im Saal eingeladen worden und du sagst, hey, der Glaube an Gott, das ist für mich etwas, was ich bisher überhaupt nicht an mich rangelassen habe, dann kann ich dich beruhigen. Es ist ein bisschen wie mit Sternschnuppen. Es braucht ein bisschen Zeit. In Jeremia steht ein fantastischer Vers. Da steht Folgendes, nämlich, wenn ihr zu mir rufen werdet, das sagt Gott. Wenn ihr zu mir rufen werdet, dann will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Mit anderen Worten, Gott gibt dir hier ein Versprechen. Wenn du ernsthaft nach ihm Ausschau hältst, wenn du ernsthaft sagst, ich möchte diesen Gott erleben, wenn er wirklich existiert, dann sagt Gott, nicht ich, dass früher oder später er anfangen wird, in deinem Alltag aufzukreuzen. Und es braucht ein bisschen Übung. Die Frage, die wir uns heute stellen möchten in dieser Predigt ist, wie können wir unseren eigenen Glauben neu entfachen? Wie können wir Gottes tägliches, stündliches Eingreifen in unseren Alltag, wie können wir mehr davon erleben? Und wir haben das gerade vorhin gesungen miteinander, wir wollen mehr von dir sehen. Ja, wir wollen mehr von dir, Gott, Sternschnuppe sehen. Und genau das ist das Herzensanliegen der nächsten halben Stunde. Ich habe euch heute so ein paar Schuhe mitgebracht, weil ich glaube, egal ob du schon mega lange mit Gott unterwegs bist oder ganz frisch an diesem Glaubensthema dran bist, ich glaube, wir alle haben so verschiedene Glaubensschuhe an. Und jeder dieser Schuhe repräsentiert gerade so einen verschiedenen Beziehungsstatus zwischen dir und diesem lebendigen Gott im Himmel. Das Erste, was wir hier haben, sind so zuckersüße Kinderschuhe. Und vielleicht sagst du, ich bin irgendwo mit dem Glauben an Gott aufgewachsen, ich bin vielleicht sogar in die Kirche gegangen als Kind oder ich bin konfirmiert worden, aber ehrlich gesagt, als ich dann ein bisschen älter wurde, hat mein Intellekt mein Weltbild übernommen und damit ist so mein Glaube so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben. Vielleicht kannst du dich am ehesten mit diesem Ballettschuh identifizieren und du sagst, der Glaube an Gott, das ist ein bisschen was Exotisches. Ja, das ist so ein bisschen was für die Leichtfüßigen, für die Naiven in dieser Welt, die so tänzelnd durchs Leben gehen. Aber ganz ehrlich, für mich als bodenständigen Schweizer oder Deutscher oder Österreicher, ganz ehrlich, das ist mir alles ein bisschen zu soft. Vielleicht sagst du auch, dieser wunderbare Birkenstock-Schuh, das ist dein oder mein Bild von Glauben. Und jetzt muss ich dir was erklären. Heutzutage ist ja so ein Birkenstock ein absolutes Trendkleidungsstück, oder? Aber vor 30 oder 35 Jahren, als diese Schuhe das erste Mal auf den Markt kamen, war das nicht ein trendiges Kleidungsstück. Nein, es haben diese Menschen getragen, denen die Gesundheit wichtig war und nicht das äußere Erscheinungsbild. Ja, ich weiß noch, wie meine Mutter mir mit 14 Jahren stolz meine ersten Birkenstock-Schuhe präsentiert hat. Und ich habe gesagt, Mama, was für eine Geldverschwendung. Niemals werde ich aus dem Haus gehen mit diesen Schuhen. Ja, und meine Mutter sagte damals, Andreas, später wirst du es mir mal danken, dass du nicht so Rückenprobleme hast wie deine Freunde. Okay? Ganz ehrlich, wir haben diesen Schuhen früher Jesus-Latschen gesagt. Warum? Weil unter anderem Christen, die damals vielleicht nicht so bekannt waren für ein modernes Erscheinungsbild, am ehesten mit diesen Sandalen rumliefen, im Sinne von, so hat damals nur Jesus sich getraut, rumzulaufen. Und das Phänomen, dass jetzt plötzlich Birkenstock modern sind, und ich habe tatsächlich vor 3 Wochen meine ersten beziehungsweise zweiten Birkenstock-Schuhe gekauft, vielleicht der Trend, der jetzt plötzlich kommt, dass es cool ist, Birkenstock-Jesus-Latschen zu tragen, heißt vielleicht prophetisch, dass es wieder in wird und Trend wird, an Gott zu glauben in diesem Land und in Europa. Wäre das nicht gut? Come on! Vielleicht identifizierst du dich aber auch am ehesten mit so einem Sonntagsschuh. Ja, mit anderen Worten, immer am Sonntag bist du plötzlich gläubig, aber am Montag lebst du eigentlich so wie alle anderen auch. Ja, am Sonntag, da ziehst du deine besonderen Schuhe an, du legst dein christliches Lächeln an, du bist besonders nett zu deiner Frau oder zu deinem Mann, du hast plötzlich unglaublich Geduld für deine Kinder, du schaust auch, dass sie ganz besonders schön sind und keine schlechten Wörter sagen und am Montag habt ihr genau den gleichen Ärger wie sonst auch. Ja, vielleicht bist du auch der hier, so ein ausgetragener Schuh. Und du sagst, ich war mal voller Leidenschaft für Gott. Ich hatte so eine Zeit, da bin ich mit Gott so richtig gerannt. Wir waren so richtig dick, gemeinsam verliebt unterwegs. Aber mein Schuh ist abgenutzt, ist ausgetragen. Und die Monotonie und das immer Gleiche fühlt sich kalt an. Und ich schaue zurück auf goldene Zeiten. Vielleicht bist du dieser Flipflop? Das ist für mich so ein Zeichen von ohne Erwartung. Ja, ich glaube, mit solchen Schuhen gehst du aus dem Haus, wenn du nicht wirklich damit rechnest, dass heute irgendwas Besonderes passiert. So ein Urlaubsschuh. Du sagst so, mein Glaubenslevel ist gerade so ein bisschen Urlaubsmodus. Ich habe so ein bisschen aufgegeben. Ist irgendwie angenehmer. Wenn man nichts erwartet, dann ist man auch nicht enttäuscht. Kennst du das? Aber vielleicht sagst du auch ganz hier unten, du bist genau so ein Kampfstiefel, du bist voller Leidenschaft. Du sagst, mein Glaube, der geht gerade so richtig durch die Decke. Und was ich jetzt gerne mit dir machen würde, von zu Hause aus, genau wie im Saal, zück mal ganz kurz dein Handy, komm mal online hier auf Slido und ich möchte mal mit euch kurz anschauen, wie steht es gerade um deinen Glauben? Mit welcher Art von Schuh beziehungsweise welcher Beziehungsstatus kannst du dich gerade am ehesten identifizieren? Lass uns mal miteinander ehrlich werden, keine Angst, das ist ja komplett anonym. Du kannst einfach sagen, wo du gerade stehst in deiner Beziehung mit Jesus und wir schauen mal an, was da so bei euch rauskommt. Haben wir schon erste Ergebnisse? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen. Es ist ja ein Phänomen, wenn man Umfragen macht, in Deutschland genauso wie in der Schweiz, dann sagen immer noch die allermeisten Menschen, sagen, ich glaube an einen Gott. Wusstest du das? Die allermeisten Leute sagen immer noch, ich glaube, dass da oben irgendeine höhere Macht existiert. Aber wenn man schaut, wie klein der Prozentsatz ist, wo dieser Glaube wirklich einen Unterschied macht im Alltag, wo dieser Glaube an einen Gott wirklich etwas ändert am Lebensstil, dann ist das doch ein relativ überschaubar kleiner Teil in unserem Land. Also, lass mal schauen, was kommt raus. Okay, die einen sagen, der abgenutzte Schuh ist genau der ausgelatzte Turnschuh. Andere sagen Kampfstiefel. Wir sehen hier, das ist noch ziemlich ausgewogen. Sehr cool. Turnschuh, Fußballschuh. Bin gespannt, was damit gemeint ist. Mega, mega cool. Danke für eure Antworten. Meine Frage ist, warum haben wir so oft das Gefühl, dass Gott vermeintlich nicht Teil unseres Alltags ist? Warum sehen wir Gottes Eingreifen in unseren Alltag vermeintlich so wenig? Ich glaube, es gibt drei mögliche Gründe. Das erste ist, ich glaube, weil wir oft nicht wirklich damit rechnen. Also ein bisschen wie bei der Sternschnuppe, ja? Wenn du nicht wirklich damit rechnest, dass du eine siehst, dann siehst du keine. Ja, du gibst wieder auf, du guckst wieder nach unten, du hast keine Lust da, deinen Nacken kaputt zu machen, also gibst du auf. Ich habe letztens auf YouTube ein lustiges Video gesehen, da war ein berühmter US-Schauspieler, den eigentlich jeder sofort erkennen würde, der hat sich einfach in einen Supermarkt gesetzt, an die Kasse und hat dort gearbeitet. Und er hat sich nicht groß verkleidet, er hatte die gleiche Frisur, das gleiche Gesicht und trotzdem, ihr ahnt es schon, die allermeisten haben ihn nicht erkannt. Warum? Weil sie nicht wirklich damit gerechnet haben, dass dieser berühmte Schauspieler Teil ihres Alltags sein könnte. Jesus hat mal gesagt, dir geschehe gemäß deinem Glauben. Das heißt, Gott spielt ein Stück weit dir den Ball zu und sagt, es hat auch mit dir zu tun, ob du mich in deinem Alltag wahrnimmst. Warum? Weil wenn du nicht damit rechnest, dann wirst du auch nicht danach Ausschau halten. Und dann wirst du den Eindruck haben, dass ich nicht da bin. Jesus sagt, ich spiele dir den Ball zu, dir geschehe gemäß deinem Glauben. Zweitens, weil wir nicht wissen, nach was wir eigentlich Ausschau halten sollen. Ja, da habe ich vorhin schon gesagt, ja, bei der Sternschnuppe, ich wusste nicht, wie eine Sternschnuppe aussieht. Und ich habe mir tatsächlich das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, die wären viel größer. Ja, und dementsprechend habe ich lange nicht gesehen, wie eine Sternschnuppe an mir vorbeirauscht. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du neu bist zum Glauben, dass du dich mit Menschen umgibst, die vielleicht schon ein bisschen mehr gelernt haben, Gott in ihrem Alltag wieder wahrzunehmen. Und ihre Beispiele werden dich inspirieren. Ich zum Beispiel habe viele Jahre nicht gemerkt, dass Gott schon immer durch mich prophetisch gesprochen hat. Ich habe Gottes Stimme in mir nicht wahrgenommen. Warum? Weil ich nicht wusste, nach was ich eigentlich Ausschau halten soll. Und das Dritte ist vielleicht, weil wir eine zu starre Vorstellung haben. Eine vordefinierte Vorstellung, wie Gott denn bitte zu handeln hat. Okay, das Volk Israel ist ein gutes Beispiel, als Jesus damals lebendig als der Sohn Gottes und der verheißene Messias gelebt hat, haben die allermeisten Menschen ihn nicht als Messias erkannt. Warum? Weil sie über die Jahre eine vorgefertigte Definition entwickelt haben, wie es denn auszuschauen hat, wenn der Messias kommt. Und ihre zu starre Vorstellung war der Grund, dass sie an Jesus vorbeigelaufen sind. Und ich mache dir Mut, wenn du sagst, ich nehme Gott nicht wahr in meinem Alltag oder zu wenig wahr, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du Gott sagst, ich lege meine eigene Erwartung und meine eigene Vorstellung nochmal komplett auf den Boden. Und ich sage, Gott, überrasch mich. Gott, zeig dich mir in Dimensionen, die ich bisher nicht gesehen habe. Psalm 4, Vers 4 heißt es, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Nochmal so ein Versprechen und du findest noch ganz viele andere in der Bibel. Immer wieder sagt Gott das, wenn du mich anrufst, werde ich dir antworten. Und ich glaube, es gibt vielleicht noch ein viertes Problem, wenn es darum geht, Gottes Eingriff in unseren Alltag zu erleben und wahrzunehmen. Ich glaube, ein Problem ist, dass wir uns oft vergleichen. Vielleicht sogar mit Menschen, die hier auf der Bühne tolle Predigen halten. Oder vielleicht mit jemandem, der schon länger im Glauben unterwegs ist und der eine Heldengeschichte nach der anderen erzählt. Und ich habe mich selber immer wieder dabei ertappt, und vielleicht kennst du den Gedanken, dass du sagst, wenn ich auch mal erleben würde, dass Gott so ein richtiges Wunder macht, ja, dann würde ich auch mehr von Gott erwarten. Kennst du das? Ja, du sagst ja, wenn ich mal erleben würde, dass Gott wirklich so übernatürlich mich heilen würde in meiner Krankheit, ja, dann würde ich in Zukunft auch mehr für Heilung beten. Ja, wenn ich mal so ein richtiges finanzielles Monsterwunder erleben würde, ja, dann hätte ich kein Problem, in meinen Finanzen Gott mehr zu vertrauen. Kennst du das? Dass du sagst, wenn ich mal ein Wunder erleben würde, so viel vielleicht wie der oder die, dann wäre mein Glaube gestärkt. Und ich muss dich leider heute Morgen enttäuschen. Ich glaube, dieses Denken ist nicht wahr. Weil wenn wir die Bibel anschauen, dann sind da Geschichten an Geschichten, wo Männer und Frauen die krassesten Wunder mit Gott erleben und kaum stehen sie vor der nächsten Herausforderung, könnte man meinen, sie haben alles vergessen, was sie bisher mit Gott erlebt haben. Gutes Beispiel ist das Volk Israel in der Wüste. Die waren 40 Jahre unterwegs. 40 Jahre waren sie immer wieder in den größten Problemen stecken geblieben. Immer wieder haben sie gesagt, oh Gott, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind am Ende, bitte greif ein. Und Gott hat krasse Dinge getan. Feuer vom Himmel, Brot fällt vom Himmel, Tauben fallen vom Himmel als Essen. Ganze Kriege werden gewonnen, ohne dass die Israeliten kämpfen müssen. Und du denkst, boah, wenn ich das erleben würde, ja, dann würde ich abgehen. Stimmt's? Denkste. Schau diese Geschichten an. Das nächste Problem kommt und was macht das Volk Israel? Oh, Gott ist nicht da, Gott hat uns vergessen, Gott existiert überhaupt nicht. Lass uns lieber anderen Göttern hinterherlaufen und unsere Sicherheit von dem beziehen, wie die Gesellschaft ihre Sicherheit bezieht. Und ganz ehrlich, ich bin genau wie das Volk Israel. Wie oft habe ich eigentlich und wie oft hast du eigentlich schon Gott im Alltag erlebt? Wie oft hast du eigentlich, wenn du ehrlich bist, schon erlebt, dass Gott antwortet? Und wie oft landen wir in der nächsten kleinen Herausforderung, ein Ehestreit, ein Erziehungsproblem, Corona, Probleme bei der Arbeit und wir machen uns Sorgen und wir mühen uns ab und wir klagen Gott an und es braucht bei mir meistens alles andere, das ich zuerst probiert habe, bis alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft bin, dass mein Stolz endlich so am Boden ist, dass ich überhaupt auf die Idee komme, aber Moment mal, da gibt's ja noch eine Nummer, die ich anrufen könnte. Von einem allmächtigen Gott, der gesagt hat, ich würde gerne deine Kämpfe kämpfen. Ich würde gerne Wunder tun in deinem Leben. Ich würde gerne mit dir durch Stürme hindurchgehen und dich übernatürlich begleiten, dass sie diese Stürme nichts anhaben können. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die das so perfekt illustriert. Perfekt illustriert. Jesus war schon einige Zeit mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jünger, 12 Männer, haben viele, viele Wunder Jesus tun sehen. Und es kam dieser Punkt dieser berühmten Bergpredigt. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Es waren mehrere tausend Leute anwesend. Und gegen Abend sagt der Jünger oder einer der Jünger zu Jesus, Chef, deine Predigten sind gigantisch, aber die Leute haben Hunger. Und die Leute müssen nach Hause. Und was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Auch hier schießt Jesus den Ball zurück und sagt, okay, geh du einen Schritt, damit du ein Wunder erleben kannst. Und die Jünger denken erst, okay, das ist ein Witz. Irgendwann merken sie, Jesus meint es ernst. Viele kennen die Geschichte. Sie finden einen Jungen, der hat 2 Fische und 5 Brote dabei für irgendwie 15.000 Leute. Und sie denken, okay, jetzt wird's richtig peinlich. Und Jesus betet und sagt, okay, verteilt das Essen. Stell dir vor, wie bescheuert das ist. Da sitzen 15.000 Leute und du hast 5 Brote und 2 Fische und denkst, wer hat Hunger? Ja, nicht alle zuerst, nicht alle gleichzeitig, okay? Aber in dem Moment, Achtung, in dem Moment, wo sie das Brot austeilen, in dem Moment, wo sie einen Glaubensschritt gehen, passiert was? In dem Moment passiert das Wunder. Das Brot und der Fisch vermehrt sich. Über 20.000 Leute werden satt. Und die Jünger erleben praktisch zum ersten Mal, dass Gott nicht einfach ein Wunder vor ihnen tut, sondern dass Gott ein Wunder durch sie hindurch tut. Durch ihre Hände. Sie sind Teil des Übernatürlichen. Okay, und jetzt denkst du doch, okay, nach dem Erlebnis, okay, ist der Glaube auf einem neuen Level, oder? Okay, also die Jungs, die werden nach Hause gegangen sein und gesagt, Jesus, jetzt sind wir mit allem gewaschen. Jetzt kannst du uns, wir sind ready. Der Abend neigt sich, sie gehen zurück an den See. Jesus sagt, okay, fahrt schon mal über den See Genezareth zurück, dorthin, wo wir gekommen sind am Morgen. Und Achtung, er sagt sogar noch, ich komme hinterher. Merkt euch das, okay? Er sagt noch, ich komme hinterher. Also sie hatten die Info, okay? Sie fahren los und es passiert das, was oft passiert in dieser Region. Die starken Temperaturabfall, die Berge in der Nähe, führt dazu, dass sie in einen gigantischen Sturm kommen. Okay, lass uns mal diesen Sturm anschauen miteinander. Sie landen in einem gigantischen Sturm. Und über Stunden kämpfen sie ums nackte Überleben. Sie sind alleine, ohne diesen Jesus in ihrem Boot. Und sie, es heißt, sie hatten Todesangst. Sie waren am Ende, sie haben Angst gehabt. Bis plötzlich, ganz da hinten, ein Mann auf dem Wasser stand. Ganz da hinten steht ein Mann auf dem Wasser. Und 11 Jünger sehen diese Gestalt und sagen, was? Oh, es ist ein Geist. Und sie verstecken sich noch mehr in ihrem Schiff. Nochmal, sie hatten die Info, dass Jesus hinterherkommt. Und trotzdem in der Angst, in diesem Sturm, denken sie, es ist ein Todesengel. Das war's, er kommt uns holen. Und nur ein Jünger namens Petrus denkt sich plötzlich, Moment mal, was ist, wenn das Jesus ist? Was ist, wenn dieser Sturm, in dem wir drin sind, nicht wirklich etwas Schlechtes ist? Was ist, wenn der Sturm, in dem wir drin sind, eine Chance ist, dass Jesus in meinem Alltag aufkreuzt? Und während 11 Jünger sagen, Geist, sagt einer, Jesus, bist du das? Und Jesus nickte wahrscheinlich. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Inmitten diesem Sturm, kommt Petrus dieser verrückte Gedanke, dieser konsequente Gedanke, Moment, was haben wir heute gerade erlebt? Gott tut Wunder durch uns hindurch. Wir sind Teil des Übernatürlichen. Und ein Mann hat diese verrückte Idee und sagt, Jesus, wenn du mir heute Nachmittag gesagt hast, ich soll Brot verteilen und es passiert ein Wunder, dann müsste es ja so sein, dass wenn du mir jetzt sagst, ich soll aufs Wasser rauslaufen, dass ich auch wie du auf dem Wasser rauslaufen kann. Und er sagt, Jesus sagt, dass ich kommen soll. Und viele wissen es, Jesus sagt, komm zu mir. Und Petrus wagt diesen Schritt. Und ich wette, die Jünger haben gezittert und er hat gezittert. Und Petrus steht auf dem Wasser. Und inmitten diesem Sturm ist er in einer anderen Dimension mit Gottes Möglichkeit. Und ich weiß nicht, was abgegangen ist. Vielleicht hat er angefangen zu tanzen. Vielleicht hat er angefangen, die anderen Jünger ein bisschen hochzunehmen. Auf jeden Fall kommt dieser Moment, wo sein Blick weggeht von Jesus. Kennst du das? Du schaust wieder auf die Wellen, auf die Bedrohung, auf die Logik. Und es heißt, in dem Moment war das Wunder vorbei. Und die Kraft zog sich zurück. Und er versank in den Wellen. Und er schrie zu Jesus. Und Jesus zieht ihn aus den Wellen raus. Und dann kommt ein Satz, wo ich denke, Jesus, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Ja, Jesus ist zurück mit Petrus im Boot. Und dann heißt es, sofort streckte Jesus ihm die Hand hin, hielt ihn fest und sagt, du hast nicht viel Glauben, Petrus. Warum hast du gezweifelt? Jesus, ganz kurz. Petrus lief gerade auf dem Wasser. Ich finde das ziemlich krass. Während 11 andere Jünger feige im Boot saßen und Todesangst hatten. Warum nimmt Jesus Petrus so hart dran? Ich glaube A, weil Jesus nie vergleicht. Und B, weil Jesus wusste, Petrus, es kommt bald eine Zeit, da wirst du mich nicht mehr sichtbar mit den Augen sehen können. Ich werde zurückgehen und der Geist wird an meiner Stelle kommen. Und du wirst mich nicht mehr physisch mit deinen Augen in deinem Sturm sehen können. Du wirst mich nicht mehr hörbar einfach ansprechen können. Aber genau dann ist der Moment, wo du das nächste Mal auf dem Wasser laufen wirst. Schon bald kommt eine Zeit, Petrus, wo du auf diesem Platz stehst in Jerusalem und dieser kühne Gedanke kommt, was ist, wenn ich jetzt anfange zu predigen und diesen Menschen zu erklären, was hier gerade abgeht nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Petrus erkennt den nächsten Sturm, den nächsten Moment auf Wasser zu laufen. Er macht seinen Mund auf und tausende von Menschen geben ihr Leben an diesem Abend diesem wunderbaren Jesus. Mit anderen Worten, Jesus wusste, dass Petrus schon bald einen noch stärkeren Glauben brauchen wird, als er bisher hatte. Ich darf euch an dieser Stelle eine Frau präsentieren aus unserer Kirche, eine sehr gute Freundin auch von uns als Familie. Und sie hat genauso ein Beispiel erlebt, wie Jesus sie rausruft auf das Wasser. Hier ist ihre Geschichte.
Ich bin in einem Zuhause groß geworden, in dem ganz viel Gewalt und Missbrauch herrschte. Und so hatte ich viele Narben in meinem Herzen und in meiner Seele. Als ich vor 11 Jahren dann Jesus kennenlernen durfte, veränderte sich wirklich alles in meinem Leben. Ich durfte so viel Heilung erfahren und es machte sich eine riesen Lebensfreude in mir breit. Und trotzdem gab es da diesen einen Bereich, in dem ich noch sehr gefangen war. Und zwar hatte ich eine riesen Angst davor, Fähre zu fahren oder mit dem Flugzeug mitzufliegen. Und dabei hatte ich gar keine Angst, mit der Fähre unterzugehen oder mit dem Flugzeug abzustürzen. Der Gedanke, nicht aussteigen zu können, wann immer ich möchte, verursachte regelrecht Panik in mir. Ich dachte, dass das immer so bleiben würde. Das ist halt ein Überbleibsel aus meiner Vergangenheit. Und dann fahre ich halt nicht Fähre oder ich fliege nicht mit einem Flugzeug. Das ist ja nicht schlimm. Vor ein paar Monaten bekam ich dann in meiner stillen Zeit aber dieses eine Bild. Ich sah Jesus mit mir in einem Flugzeug sitzen. Er breitet die Arme aus und sagt, guck mal, Steffi, wie wunderschön das ist. Und dieses Bild bekam ich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer und immer wieder. Und so fasste ich meinen Mut zusammen und erzählte einer lieben Freundin von meinem Problem und auch von diesem Bild. Wir verabredeten uns zu einem ganz persönlichen Get-Free-Vormittag, nur für mich. Gemeinsam beteten wir und brachten meine Angst ans Kreuz. Ein paar Tage danach wollte ich diesen Schritt mit Jesus besiegeln. Ich schnappte mir meinen Ehemann Mario und wir fuhren zusammen Fähre. Das war so befreiend. Ich hatte überhaupt keine Angst. Das war wunderschön. Kurz danach bekam ich dann das Angebot, zur ICF Experience nach Zürich zu fliegen. Und ohne groß darüber nachzudenken, sagte ich zu. Als dann der Flug bevorstand, war mir aber sehr, sehr mulmig. Ich hatte so eine Angst vor der Angst. Doch dann sagte ich, stopp, Steffi. Glaubst du deine Erfahrung oder glaubst du der Verheißung Jesus? Und so entschloss ich mich, aufs Wasser zu gehen. Zwar mit ganz wackeligen Knien, aber fest entschlossen. Und was soll ich sagen? Der Flug war wunderschön. Ich habe es so genossen, über den Wolken zu sein. Und auch der Rückflug, er war so entspannt, als wäre die Angst nie da gewesen in meinem Leben. Und ich bin so, so dankbar dafür.
Yes, was für eine coole Geschichte. Und ich durfte diesen Moment miterleben und es war wirklich so abgefahren und so typisch, weil die Angst war erst weg, als der Flieger abhob. Also ich habe das miterlebt und so oft Gott kreuzt im gefühlt allerletzten Moment auf, aber er hält sein Wort und er kommt genau im richtigen Moment. Ich möchte schließen mit einer ehrlichen Statistik. Weil ich glaube, dass wenn wir Heldengeschichten hören, wenn wir Geschichten hören von anderen Menschen, die Großes mit Gott erlebt haben, dann haben wir ein Dilemma. Meistens vergisst man im Nachhinein, wie viel Angst man hatte vor dem Glaubensschritt. Ja, vielleicht erzählt dir irgendein Pastor, ich habe eine Kirche gegründet, Gott hat uns gesagt, wir sollen da hingehen und wir haben gehorcht und Wunder sind geschehen und bumm, schakalaka und du denkst, wow, was dieser Pastor gelöscht hatte, war, dass er unglaublich viel Angst hatte, als er über die Grenze ging. Und dass er Angst hatte, dass er scheitern könnte. Es ist so ein bisschen wie wenn wir Kinder kriegen, beziehungsweise die Frauen unter uns Kinder kriegen, ja? Da hast du stundenlang Schmerzen. In dem Moment, wo das Baby da ist, lächelst du in die Kamera, wie wenn nichts gewesen wäre. Es ist ein Phänomen des Menschen, dass er im Nachhinein löschen kann und vergessen kann, was für Kämpfe er innerlich gekämpft hat. Und ich möchte dir eine ehrliche Statistik geben, weil ich glaube, in uns gibt es immer diese Portion Glaube, Gottvertrauen. Aber es gibt immer auch gleichzeitig diese Portion Angst. Und ganz ehrlich, wenn Menschen Glaubensschritte gehen, ist die Statistik oft die folgende. 51% Glauben, 49% Angst. Mehr nicht. Und wir denken oft, wir können den Glaubensschritt erst gehen, wenn die Angst weg ist. Und wir sagen, Jesus, nimm mir die Angst. Und Jesus, gib mir endlich die Bereitschaft, großzügig zu sein mit meinen Finanzen. Gott, gib mir endlich die Bereitschaft zu vergeben. Was auch immer dein Glaubensschritt ist. Ganz ehrlich, wenn ich die Bibel anschaue, sehe ich diese Statistik. Gottes Eingreifen kommt dann, wenn du deiner Angst trotzt. Wenn du deiner Angst nicht das letzte Wort gibst. Die Angst ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, hast du 1% mehr Glauben als Angst? Ich liebe diese Geschichte, wo ein Mann mit einem kranken, mit einem todkranken Jungen zu Jesus kommt und er bittet ihn, dass Jesus ihn heilen möge. Und Jesus sagt, hey, guck, ganz ehrlich, alles ist möglich dem, der glaubt. Es ist möglich, wenn du mir das zutraust. Und dieser Vater artikuliert genau dieses Dilemma. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ich glaube, aber es gibt auch diese 49% Angst in mir. Und er ist so ehrlich. Und jetzt würdest du denken, oh, solange er noch Angst hat, kann Jesus das Wunder nicht tun. Nein! Was tut Jesus? Er heilt diesen Jungen und er wird gesund. Verstehst du? Gott kommt mit deinen 49% Angst. Klar, er will nur, dass du nicht zögerst, den Schritt trotzdem zu gehen. Und wenn wir Gott mehr erleben möchten in unserem Alltag, ganz ehrlich, dann bedeutet das fast immer, dass wir außerhalb unserer Komfortzone agieren müssen. Wunder geschehen fast immer außerhalb unserer Komfortzone. Und das ist nicht, weil Jesus uns die Komfortzone nicht gönnt, sondern es ist, weil Jesus weiß, wie wir Menschen ticken. Die Komfortzone ist etwas, was er dir gönnt. Aber er sieht auch, wie schnell die Komfortzone dazu führt, dass wir uns von Gott entfernen. Dass wir wieder mit unseren eigenen Möglichkeiten und mit unserer eigenen Logik agieren und Gott außen vor lassen. Und deswegen, Gott, manchmal wahrscheinlich schweren Herzens, lässt er Stürme in deinem Leben zu. Schweren Herzens, weil er weiß, dass es so viel wichtiger ist, dass unser Herz an Jesus bleibt. Und dass er übernatürlich in deinen Alltag eingreifen darf. Ich möchte schließen mit einem Bild. Wir waren letzten Wochen in den Ferien. Wir waren in einem Ferienhaus ohne WLAN. Ihr könnt euch vorstellen, wie schlecht es meinen Kindern ging. Ich war der Hotspot. Noch nie blieben meine Kinder so nah in meiner Gegenwart. Ich konnte auf Klo gehen, sie ging mit mir. Ich konnte auf den Balkon gehen, sie ging mit mir. Warum? Weil ich war ihr Hotspot. Wenn sie nicht in meiner Nähe waren, hatten sie kein Internet mehr. Und dieses Bild hat mich so berührt, dass wir an Jesus dranbleiben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns aufs Wasser hinausrufst. Jesus, ich danke dir, auch wenn es mir schwerfällt, dass du Stürme zulässt. Jesus, ich danke dir, dass du ein zuverlässiger Gott bist, der sein Wort hält. Und dass du kommst, wenn wir dich rufen. Und dass du handelst, wenn wir dir die Möglichkeit lassen. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Moment, in dem wir Gott fragen, was ist mein Schritt aufs Wasser? Ich bitte dich, dass du Gott jetzt zu Hause oder hier im Saal fragst, was ist mein Schritt aufs Wasser, Jesus? Und es kann ein kleiner Schritt sein, ein kleiner Action-Step in deiner Ehe, in deiner Kindererziehung, auf deiner Arbeit. Es kann auch ein großer Glaubensschritt sein. Aber sag, Jesus, ich möchte für diese Woche, für diesen nächsten Tag wissen, was ist mein Schritt aufs Wasser? Und jetzt habe ich eine zweite Frage, die du Gott stellen kannst. Frag Jesus, was ist mein Boot? Wo ist meine Komfortzone vielleicht einschränkend? Was ist mein Boot? Aus was muss ich aussteigen? jetzt bitte ich dich, dass du eine Entscheidung triffst mit Jesus zusammen, welchen Schritt du gehen möchtest. Vielleicht flüsterst du ihn kurz deiner Partnerin oder deinem Partner ins Ohr, wenn ihr zusammen hier seid oder zu Hause seid. Tauscht darüber aus in den nächsten Minuten. Macht einen Schritt. Denn meine tiefste Überzeugung ist, Jesus ist dann lebendig in unserem Alltag, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone laufen. Wenn wir bereit sind, diesen Stürmen in die Augen zu schauen und nach Jesus Ausschau zu halten. Und er wird kommen. Deswegen segne ich dich mit der Gegenwart Gottes. Ich segne dich mit dem Versprechen, dass Gott sein Wort hält und dass er deinen Glauben ehrt und dass er nicht zu kurz kommt, sondern dass er großzügig ist und dich segnet, wenn du ihm vertraust. Er ist stärker als deine Angst. Er hat deine Angst überwunden. Sie ist nicht mehr das letzte Wort in deinem Leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.